war überrascht, als ich gehört habe, um was es letzten Sonntag ging in der Predigt. Ich war nicht da, ich wusste nicht mehr, wer predigt. Und als ich das herausgefunden habe, um was es ging, dachte ich, wow, krass, der Heilige Geist, der fügt die Dinge zusammen, manchmal ohne, dass wir das merken. Die Grace hat letzten Sonntag gepredigt über den Text, den man hier noch sieht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, Jesus ist der Weg. Ihr könnt aufhören zu suchen, hat sie uns gesagt. Er ist der einzige Weg zum Vater. Es gibt nicht mehrere Wege, die wir uns vielleicht selber zusammen designen können, sondern es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater. Und das ist Jesus Christus. Ich bin der Weg. Und die Wahrheit, sein Wort ist wahr. Das, wenn wir die Bibel als wahr nehmen und sie wie ein Kind glauben, dann passieren unglaubliche Dinge in unserem Leben. Da werde ich euch nachher davon berichten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und mit Jesus kommt ein ganz neues Leben in uns rein. Unfassbar schön, unfassbar friedvoll, erfüllend. Wie eine Glückseligkeit, die nicht mehr weicht. Einfach was ganz Schönes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und woher führt dieser Weg, hat die Grace uns gefragt. Dieser Weg führt zum Vater. Zum Vater führt dieser Weg. Und der Vater gibt uns ein neues Leben hier auf der Erde. Der Vater gibt uns ewiges Leben. Und der Vater gibt uns eine neue Identität. Und genau da fängt jetzt meine Predigt an. Mit der Identität eines Menschen, der auf dem Weg ist zum Vater. Diese neue Identität, die bringt ganz viele neue Aspekte mit in unser Leben. Neue Aufgaben. Mit den neuen Aufgaben kommen auf einmal auch neue Möglichkeiten. Und neue Erlebnisse. Ich habe Mitarbeiter und ich verstehe meinen Job in meinem kleinen Laden so, dass ich meine Mitarbeiter befähigen muss, dass sie den Job ausführen können, den ich ihnen gegeben habe. Das ist mein Job. Meine Aufgabe ist, meine Mitarbeiter zu befähigen. Neue Identität, neue Aufgaben, neue Möglichkeiten. Weil Gott uns befähigt. Und dadurch gibt es neue Erlebnisse. Und um das soll es heute gehen. Erstmal zu der neuen Identität. Was ist denn Identität? Ich habe das mal versucht herauszufinden im Lexikon. Eine neue Identität wären laut Lexikon neue Kriterien zu meiner Identifikation. Ist das schwierig? Neue Kriterien zu meiner Identifikation. Wenn ihr von der Polizei eine neue Identität bekommt, einen neuen Pass, weil ihr untertauchen müsst, steht da ein neuer Name drin. Vielleicht habt ihr auf einmal, wenn ihr Männer seid, einen Bart, den ihr vorher nicht hattet, als Frau in der Frisur. Ihr verändert eure Merkmale. Die Identitätskennzeichen verändern sich. Genau das hat mit unserem Leben als Christ zu tun. Jeder Mensch, der Jesus in seinem Herz hat, der sich bekehrt hat, das bedeutet, der gesagt hat, das alte Leben möchte ich nicht mehr weiterleben, ich will ein neues Leben starten mit Jesus, der getauft worden ist, um diesen Schritt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Genau dieser Mensch ist ein Kind Gottes. Und wenn wir ein Kind Gottes sind, sind wir ein Kind eines Königs und somit ein Königskind mit allen Privilegien, die es da gibt. Wir haben eine neue Identität. Die Identität als Königskind. Johannes 1, Vers 12 steht, wenn man es anschaltet, hat man eine unglaubliche Macht. Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen glauben. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann gibt uns Gott das Recht, seine Kinder zu sein. Wenn wir an seinen Namen glauben, das ist unsere neue Identität. Und mit dieser neuen Identität kommt auch der Heilige Geist in uns. Das sagt uns die Bibel in 1. Korinther 6. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und jetzt habe ich was Interessantes im Lexikon entdeckt. Identität bedeutet auch völlige Übereinstimmung mit etwas. Also identisch sein mit etwas, auch das ist Identität. Und wenn wir ein Geist sind mit dem Heiligen Geist, dann ist unser Geist identisch mit seinem. Das, was der Heilige Geist will, möchten wir auch. Das, was der Heilige Geist kann, können wir dann auch. Das ist Identität. Und mit dem Heiligen Geist in uns, mit dieser neuen Identität, verändert sich das Leben dramatisch. Da kommt diese Freude ins Leben. Da kommt diese Freiheit ins Leben, Freiheit von Gebundenheit. Und diese Kraft ins Leben. Und mit dieser neuen Kraft, dieser neuen Freiheit, dieser Ungebundenheit kommen auf einmal auch neue Aufgaben. Der neue Mensch und seine neue Aufgaben, seine neue Identität, seine Möglichkeiten und seine Erlebnisse, um das soll es heute gehen. Ich dachte, zu dieser Predigt passt, wenn ich heute endlich mal diese neue Brille aus dem Schrank hole, die ich mir neulich mal gekauft habe. Neuer Mensch, neue Brille. Und jetzt stehe ich da oben und merke, dass ich mit der neuen Brille euch messerscharf sehe. Also passt auf, ich sehe jeden von euch, aber ich sehe den Text kaum. Also ich muss immer so ein bisschen Abstand halten, wundert euch nicht, ich gehe ein bisschen auf Distanz zu meinem Text. Hat aber auch Chancen, dass der Geist Gottes der Rest macht. Neue Aufgaben. Was sind denn die neuen Aufgaben, die wir haben aufgrund der neuen Identität, aufgrund des Heiligen Geistes in uns? Was hat denn das Königskind für Aufgaben? Und jetzt wird's krass, zum Glück sitzt ihr alle. Markus 10. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Ah, ich habe jetzt schon drei neue Aufgaben entdeckt in einem einzigen Satz. Ich soll hingehen, ich soll predigen und ich soll sprechen. Es geht aber noch weiter. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also ich lese es jetzt nochmal, okay? Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das sind unsere neuen Aufgaben als Kinder Gottes. Kann jeder nachlesen, Matthäus 10, Jesu Ansage an seine Nachfolger. Wenn ich das lese, denke ich, oder ich habe das früher, ich muss in der Vergangenheit sprechen. Früher dachte ich, okay, ich glaube, das galt nur für die Nachfolger damals. Dann irgendwann später habe ich gedacht, das gilt nur für die Upper Class der Christen, so für die Top Ten, wisst ihr? Es gibt ja so eine gesalbte, kurz unter der Wolkendecke schwebende Schar Christen, die haben sowas. Aber ich, Joachim Meyer, Überlingen, nee, das dachte ich. Ich dachte es jahrelang, Leute, jahrelang dachte ich, das stimmt gar nicht. Weil ich es im Vorbeigehen mal probiert habe und dann ist nichts passiert. Ja, sicher, meine Bestätigung, das stimmt ja gar nicht. Heute weiß ich, dass der Teufel, der Feind, mich jahrelang belogen hat. Im Schwäbischen gibt es da noch ein ganz deftiges Wort dafür, was er gemacht hat. Ich lasse es heute weg. Das hat er geschafft, der Teufel. Aber das ist vorbei. Aber wenn ich das lese, heilt Kranke, weckt Tote auf, dann sage ich zu Gott, Herr, willst du so übernatürliche Dinge von mir? Ich bin doch ein ganz einfacher Mensch. Ich kenne doch meine Grenzen und Begrenzungen. Frag mal meine Frau zum Thema Begrenzung des Joachim Meyers. Ach, fragt sie nicht. Das kann doch mit mir nichts zu tun haben, oder? Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und weil es wohl die ganze Zeit passiert und damit da ja niemand einer anfängt, damit Geld zu verdienen, umsonst habt ihr empfangen und sonst gebt. Ich mag, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Wie sieht es in eurem Kopf aus? Habt ihr da auch Mühe damit, das reinzukriegen in den Kopf? Und dann mache ich die Bibel auf und in Sprüche 3 sagt der Herr: Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Herr weiß, dass ich das in mein Hirn nicht reinkriege. Er sagt, du, auf dein Hirn kommt es gar nicht an, es kommt auf dein Herz an. Herz toppt Hirn. Okay? Eine der Messages heute Morgen, Herz toppt Hirn. Der Verstand, unser Wissen, unsere Lebenserfahrung hilft uns hier nicht weiter. Unsere Denkfähigkeit, unsere Merkfähigkeit. Vielleicht studiert ihr die Bibel seit vielen Jahren und sagt, ich bin der Oberchecker. Ich kann wahrscheinlich 30% auswendig. Vielleicht ist das der Fall. Das ist eine Riesenhilfe. Das kann aber auch ins Gegenteil reinführen, dass man denkt, ich kann mir das alles konstruieren und erklären. Und das war früher. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist die Lösung. Und Jesus unterstreicht es noch, indem er sagt, Leute, in seiner Bergpredigt, selig sind die Professoren, selig sind die Wissenschaftler, selig sind die Pharisäer, die die Schriftrollen alle auswendig können. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, selig sind die, die da geistlich arm sind. Nicht geistig arm, nicht die Dummen, sondern die geistlich arm sind. Die wissen, dass sie nur begrenzt Dinge verstehen können. Obwohl sie vielleicht viel wissen. Wenn ein hochdekorierter, studierter Mensch, der vielleicht 5-mal hintereinander Theologie studiert hat, ich weiß gar nicht, ob sowas geht, wenn der begreift, dass das Wissen an sich nur ein Teil ist, ihm aber nicht weiterbringt, wenn er das alles erleben will, dann ist er ganz nah am Himmelreich. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Und Jesus will den Himmel auf die Erde holen durch uns, indem wir Licht dahin bringen, wo Dunkelheit ist. Das sind die geistlich Armen, die sich auf den Herrn verlassen, nicht auf ihren Verstand. Die sagen, ja, ich kann es selber nicht tun. Der Herr, der muss es tun. Und Jesus wird da extrem präzise. In Johannes 15 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr wisst ja, Rebe im Weinstock, die Rebe kriegen den ganzen Saft, die ganze Energie, die ganze Wachstumsinformationen aus dem Weinstock. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben, also wir. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist ein Hammersatz. Wenn ihr in mir bleibt, also wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir in seiner Liebe bleiben, wenn wir mit Jesus durch den Tag gehen, wenn wir die Dinge, die wir wahrnehmen, mit Jesus besprechen, wenn wir uns den Tag über, so oft es geht, mit seinem Wort füllen, oder wenigstens morgens, wenn wir in den Tag starten, uns mit seinem Wort füllen, dann sind wir in ihm. Wenn wir ihn loben und preisen, dann ist er gegenwärtig, dann sind wir in ihm und er ist in uns. Er sagt, er ist in uns. Also in diesem Hemd, diesem weißen Hemd, sagt Jesus, würde er stecken. Das ist der Hammer. Und getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das habe ich übrigens schon erfahren in meinem Leben. Weil ich gemerkt habe, ich habe schon manchmal gebetet und da ist nichts passiert. Und wenn ich mal ehrlich bin, was für ein Verhältnis hatte ich denn in dieser Zeit zu Jesus? Wo war ich denn da? war ich denn da so in ihm und er in mir? Da war ich wahrscheinlich mit vielen tausend anderen Dingen mehr angefüllt wie mit dem Herrn. Und das ist unsere Verantwortung. Ohne ihn können wir nichts tun und mit ihm können wir all das tun, was er tun will. Und was will er tun? Na, die Aufgaben, die er uns gegeben hat. So schwer ist das gar nicht. Die Aufgaben, die er uns gibt, die will er tun. Und die will er, dass wir tun. Genau das, wie bei mir im Labor mit meinen Mitarbeitern. Ich befähige meine Leute, dass sie das tun, was ich ihnen Aufgaben gebe. Und so ist es mit Jesus auch, mit dem Heiligen Geist. Wir haben Jesus in uns und wir haben einen Auftrag. Und diese beiden Punkte, die bringen eine logische Konsequenz. Wir müssen Gott nicht mehr fragen, ob wir das Evangelium den Leuten bringen sollen. Weil er sagt, geht hin, predigt, sprecht, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist unser Job. Ihr müsst nicht mehr Gott fragen, ob wir das tun sollen. Wir haben einen Marschbefehl, das zu tun. Und das verstehen wir noch relativ leicht. Ja, ich soll evangelisieren. Ich habe es verstanden. Ich soll Gottes Wort weitergeben. Ich soll den Menschen das Licht bringen, die frohe Botschaft. Das haben wir voll drin in der Birne. Aber das geht ja weiter. Wir sollen ja genauso Heilung bringen den Menschen. Heilung sollen wir bringen, genauso selbstverständlich wie die frohe Botschaft. Wir sollen Tote auferwecken, genauso selbstverständlich, wie wir die frohe Botschaft weiterbringen sollen. Hey! Und wir sollen Dämonen austreiben, genauso selbstverständlich, wie wir das Evangelium predigen sollen. Wow, krass! Habe ich diesen Glauben? Ich? Habe ich den Glauben? Ich habe das nicht durchgehend. Vor allem, wenn es an die Toten geht, dann merke ich, da habe ich noch Grenzen. Aber ich merke noch was anderes. Je mehr ich mich auf Gott einlasse und je mehr ich mich mit ihm anfülle, umso mehr erlebe ich mit ihm und umso mehr wächst mein Glaube. Wenn das so weitergeht, vielleicht habe ich irgendwann den Glauben, dass Gott durch mich sowas ganz Großes tun will. Ich weiß es nicht. Der einzige Hinderungsgrund in meiner Vergangenheit, dass so Wunder passiert sind, war ich selber. Ich war das. Weil mir alles Wichtige ist im Leben, alles Mögliche war super wichtig. Und wo war Gott? Es gibt ganz viele Menschen, deren Identität ist es, sonntags in irgendeinem Gottesdienst im Land zu gehen. Ich habe neulich eine Frau getroffen, die hat gesagt, ich glaube auch an Gott. Ich bin in der evangelischen Kirche, ich trage das Gemeindeblättle aus und das langt mir mehr will ich gar nicht. Die war krank, ich habe gesagt, darf ich für sie beten? Nö, braucht sie nicht. Sie ist in der evangelischen Kirche, trägt das Gemeindeblättle aus, das reicht ihr. Gesund wollte sie nicht werden. Also gut. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so einen Glauben an Gott und es gibt so einen Glauben Gott. Wir können an Gott glauben, ohne die Identität wirklich zu begreifen und anzunehmen und so zu leben. Dieses Bewusstsein, wer wir sind, dass der Heilige Geist in uns ist und er ist in uns nicht zum Spaß, sondern er ist in uns, weil Jesus, als er gegangen ist, gesagt hat, Leute, ich gehe jetzt zum Vater. Und ich schicke euch den Geist. Und mit diesem Geist will ich viel mehr tun, als ich bisher zu meiner irdischen Zeit getan habe. Größere Dinge, mehr Dinge. Wenn wir zwei Bibelstellen ineinander bringen, kommt genau das raus. Darum haben wir den Heiligen Geist. Und das ist, darum haben wir auch diese Aufgaben bekommen. Der Herr will durch uns die Werke des Satans zerstören. Jesus ist genau aus diesem Grund gekommen. Die Werke des Teufels zu zerstören, das sagt er selber. Und diesen Job sollen wir jetzt weitermachen. Und mit diesen neuen Aufgaben, die wir haben, kommt aber auch neue Möglichkeiten, eine neue Ausstattung. Weil der Herr, wenn er uns einen Job gibt, sorgt dafür, dass wir ihn tun können. Er verlangt nichts von uns, was er nicht kann. Wir können es hier nicht, aber er kann es. Neue Möglichkeiten. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt. Und das erinnert uns an den Tag, an dem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist und an die Seite Gottes, an der Seite Gottes Platz genommen hat. Und an diesem Tag, kurz vor dieser Himmelfahrt, sagt Jesus zu seinen Jüngern ein paar ganz bedeutende Worte. So die letzten Worte, die Menschen sagen, haben eine gewisse Bedeutung. Man weiß von Goethe, dass er gesagt hat, mehr Licht. Die 5 Sätze davor hat keinen interessiert, aber sein letzter Satz, mehr Licht. Und diese bedeutenden letzten Worte von Jesus waren, können wir nachlesen, Markus 16. Viel Text, gehen wir jetzt zusammen durch. Übrigens, wenn das ein bisschen viel Text ist, der kann völlig entspannen. Die ganzen Texte findet ihr auf der Webpage von der Lindenwiese, sind der Predigt zugeordnet, könnt ihr einfach nachblättern und nochmal angucken. Markus 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wieder eine Aufgabe, merkt ihr das? Dann aber ein wichtiger Satz. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Also wir werden ewiges Leben haben. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ganz klar, schwarz und weiß, es gibt nichts dazwischen. Ich frage dich jetzt ganz persönlich, wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht sicher, dass du zu denen gehörst, die errettet sind, dann hast du heute Morgen die Chance, das zu ändern. Du kannst heute Morgen Fakten schaffen. Fakten schaffen. Indem du zum Beispiel zum Dominik, der Moderator, gehst und nachher das mit ihm besprichst. Und er wird dir sagen, was deine nächsten Schritte sind. Oder zu einem der Pastoren, Thomas, Daniel. Heute Morgen ist die Chance, dass wir radikal Dinge in unserem Leben verändern. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Vers 17. Und jetzt wird es noch spannender. Diese Zeichen aber, jetzt kommt diese Befähigung. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, würde sie nicht schaden. Schwachen, in manchen Übersetzungen steht Kranken, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hat, in den Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wir sehen hier, was da passiert. Da kriegen diese Jünger diese Ansagen, geht raus, macht das und das und das und das, treibt Dämonen aus, sprecht in neuen Sprachen. Ihr könnt auch gefährliche Dinge, wenn es nicht anders geht, aber Schlangen aufheben, die können euch nichts tun. Also für mich ist es ein Bild von, wenn euch der Teufel angreift, es wird euch nichts tun. Wenn man versucht, euch um die Ecke zu bringen, zu töten, es wird euch nichts tun. Und ihr werdet den Kranken die Hände auflegen und diese werden sich wohl befinden. Das bedeutet, sie werden gesund sein. Und dann steht hier, jene aber zogen aus, die Jungs waren gehorsam und die Mädels und predigten überall. Die haben das Licht gebracht. Und der Herr hat genau das bestätigt durch die darauffolgenden Zeichen. Hammerhart. Das ist die Botschaft an uns. Leute, ihr habt eine neue Identität, ihr habt dadurch neue Aufgaben, aber auch neue Möglichkeiten, weil der Herr das bestätigt, was uns heißt zu tun. Auf diesen Text gibt es jetzt ganz unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Das eine ist, ich bin nicht gut genug, ich gehöre immer noch nicht zu dieser Top Ten der Christen, ich bin zu schlecht, ich habe erst gestern das und das gemacht und den habe ich angeschnauzt und das ist passiert und überhaupt nicht sowieso. Das sind die Lügen vom Feind. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir immer wieder scheitern. Durch unsere neue Identität steht uns eine unglaubliche Kraft da und der Versuchung zur Verfügung, dass wir meistens siegen werden, aber solange wir Menschen sind, wird es auch mal scheitern geben, dass wir halt doch wieder irgendeinen Murks machen. Aber wir werden immer wieder fallen. Das ist halt so. Auch der Paulus, der Superchrist, ist immer wieder gefallen. Super selten, aber er ist immer wieder gefallen. Also, das ist kein Grund. Weil in 2. Korinther 5 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus war der Einzige, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir an Jesus glauben und Jesus in uns ist, dann sind wir frei. Dann hat der Satan kein Anrecht an uns. Dann sieht uns Gott durch Jesus an. Und Jesus ist frei von Sünde. Müsst ihr euch mal vorstellen. Lasst euch das nicht einflüstern, dass ihr aufgrund eures Versagens einen Auftrag nicht ausfüllen könnt. Das ist eine Lüge, auf die ich jahrelang reingefallen bin. Das funktioniert nicht, weil Gott das Gegenteil uns sagt an dieser Bibelstelle. Du bist frei, deine Sünden sind dir vergeben. Und es gibt noch eine weitere Reaktion auf diesen Text. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich sehe da drüben humpelnden Mensch, aber ich traue mich nicht, weil eigentlich würde ich dem gern von Jesus erzählen. Aber irgendwie ist es mir peinlich ein bisschen. Vielleicht denkt er, ich bin so ein komischer, esoterischer Freak oder ein bisschen psychisch schwach und brauche Jesus als Stütze im Leben oder so. Oder wenn ich für den Beter um Heilung bete, vielleicht wird er gar nicht gesund. Wie stehe ich denn dann da? Das kann auch eine Reaktion auf diesen Text sein. Wir sind in Christus gestorben. Wenn wir getauft werden, wird er dieses alte Leben abgewaschen und wir sind neue Menschen, neue Kreaturen, Gott zum Ebenbild geschaffen. Kann man alles nachlesen. Und wenn wir mit Christus gestorben sind, ist auch unser Ego gestorben. Und dann ist auch unser Stolz gestorben, der bemüht ist, dass wir gut dastehen. Es geht nämlich da schlussendlich nur um mein Image. Mein Image vor der Welt. Was denkt er jetzt über mich? Was denkt der über mich? Ja, wie komme ich denn da an? Ja, das, was ich mir in Jahren über Ruhm aufgebaut habe, ist dann dahin in Sekunden. So denkt der Mensch. Oh, und das geht's nicht. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe das alles sterben lassen. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und um das geht's. Christus lebt in mir. Christus steckt in diesem Hemd. Und wenn ich sehe, Jesus will, wenn ich den Impuls habe, Jesus will hier jetzt was tun. Und ich tue es nicht wegen meinem Image, dann ist das eigentlich eine Katastrophe. Für den, dem ich gerade irgendwas vorenthalten habe, was der Heilige Geist in mir tun wollte und für mich selber auch. Weil ich in mir merke, wie traurig der Heilige Geist ist. Jeder, der weiß, von was ich spreche, merkt, dass er eine Traurigkeit danach hat, wenn er so einen Impuls abgelehnt hat. Das ist der Heilige Geist in uns. Und das wollen wir nicht tun. Wir sind mit Christus gestorben. Und es kümmert uns nicht mehr, wie wir dastehen vor der Welt. Der Timmy sagt dazu, Tod lebt sich viel leichter. Und was meint er damit? Genau das, wenn ich mir selber gestorben bin und es nicht mich mehr schert, was die Welt von mir denkt, was der Engel jetzt von mir denkt, dann kann ich das alles viel leichter tun. Dann kann ich viel leichter Jesus bekennen und viel leichter Licht ins Dunkel bringen, egal was das Dunkle ist, was für Namen die Dunkelheit hat. Wenn das Licht kommt, der Heilige Geist, muss die Dunkelheit weichen. Das ist die Wahrheit. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die selbstlose Liebe zum Nächsten. Der Schlüssel dazu ist, dass ich mir jeden Tag bewusst mache, dass ich den Heiligen Geist in mir trage. Dass ich innerlich eigentlich viel größer bin, wie das, was ich im Spiegel sehe. Der Schlüssel ist, dass ich mit Jesus Christus durch den Tag gehe, mich einfülle mit seinem Wort und ihm glaube und vertraue, wie ein Kind das macht. Das muss ich jeden Tag neu. Leute, das ist wie Essen. Das kann ich nicht einmal tun und dann reicht es. Das muss ich ständig neu machen, wie Frühstücken. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr begreift, wer ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Botschafter an Jesu Stadt hier in der Welt, ausgestattet mit den Fähigkeiten, die ihr braucht, um die Werke des Heiligen Geistes zu tun, die er tun will. Wir haben einen Auftrag, wir haben die Möglichkeiten für den Auftrag, wir müssen es nur noch tun. Aber wenn es 10 Gründe gibt, nicht darauf zu reagieren, ihr müsst tun. Und ich will euch erzählen, jetzt ganz schnell erzählen noch, was in den letzten paar Wochen bei mir passiert ist. Nur weil ich versuche, mich neu auf den Weg zu machen. Und das soll euch ermutigen. Das soll euch ermutigen, dass ihr genau die gleichen Erlebnisse noch viel größere habt in eurem Leben. Denn der Herr hat so viel für euch vorbereitet. Ihr könnt euch das nicht ausdenken, was der Herr für euch vorbereitet hat, wenn ihr mit eurer neuen Identität unterwegs seid. Ich reagiere, ich versuche, auf das Dunkle in meinem Umfeld zu reagieren. Wer immer das ist und was er immer das ist. Und ich spüre manchmal, dass ich jetzt dran bin. Es gibt so Momente, da habe ich dadurch, ist jetzt nichts für mich, aber es gibt Momente, da weiß ich, das ist jetzt für mich. Ich bin jetzt dran. Letzte Woche, ich glaube Montag war es, nicht diese Woche Montag, steht eine Mitarbeiterin neben mir und sagt, oh, also ich habe heute so Magenschmerzen. Denke ich, die hat Magenschmerzen. Das ist ja krass und kommt trotzdem zur Arbeit. Das ist ja echt total cool von ihr. Sage ich, darf ich für sie beten? Jesus kann das wegmachen. Da, wo Jesus ist, ist das Licht, das Dunkle muss weichen. Irgendwie so habe ich gesagt. Ja, dürfen Sie. Ich lege die Hand auf, ich sage irgendwie sowas. Es kommt ja auf die Worte da überhaupt nicht an. In Jesu Namen befehle ich dem Schmerz, dass er den Körper verlässt. Irgendwie sowas. Es kommt ja überhaupt nicht auf die Worte an. Es kommt ja auf den Heiligen Geist in uns an. Und ob wir dem Heiligen Geist ermöglichen, das zu tun, was er tun will. Sie bleibt so stehen. 10 Sekunden. Sagt mir, jetzt ist es weg. Das hat nichts mit mir zu tun. Merkt ihr das? Das hat nichts mit mir zu tun. Gar nichts. Das hat mit dem in mir zu tun. Das hat mit dem zu tun, der in euch ist. In euch. Ist genau der gleiche Heilige Geist, der in mir ist. Wir waren neulich in Meersburg unterwegs, nach einem Seminar. Und da sehen wir einen jungen Mann, vielleicht 14 Jahre. Es hat sich später herausgestellt, dass es ein Konfirmand auf einem Konfirmandausflug in Meersburg ist. Der jetzt ein bisschen schief stand. Und wir beten für ihn. Und ich befehle göttliche Ordnung in sein Körper. Und innerhalb von 30 Sekunden wächst ihm sein Bein 2 Zentimeter raus. Der war geschockt. Der war geschockt. Mir war das unangenehm danach. Ich wusste gar nicht jetzt, was mache ich jetzt? Der ist ja völlig bleich und geschockt. Er hat ein Kribbeln gemerkt im Bein. Und dann hat er gemerkt, jetzt ist ja alles anders beim Laufen, weil er diese Kompensationsbewegung nicht mehr braucht hat. Es war herausfordernd. Das mache nicht ich. Das macht der, der in euch ist. Der macht es. Letzten Sonntag war ich nicht da, weil wir erfahren haben, dass ein guter Freund von meiner Frau seit 5 Wochen im Krankenhaus ist. In Stuttgart. Wir haben immer ganz so einen engen Kontakt. Knochenhautentzündung. Jegliche Antibiotika, die er kriegt, bringt nichts, weil die Erreger resistent sind. Jetzt haben sie da im Krankenhaus die letzte Antibiotika da aus dem Keller noch rausgezogen und hoffen, dass die jetzt funktioniert. Er hat Schmerzen, sobald abends die Schmerzmittel nachlassen, kriegt er Wahnsinnsschmerzen im Rücken, überall. Und wir haben, als wir das gehört haben, haben wir sofort gewusst, das hat mit uns zu tun. Da müssen wir jetzt hin. Da sind wir am Sonntag dahin gefahren, haben mit ihm gesprochen, haben ihm erklärt, wer Jesus ist und was Jesus tun kann, das Evangelium in Kurzform. Wir haben gesagt, dürfen wir jetzt für dich beten? Wir haben für ihn gebetet. Keine großen Worte, es kommt nicht auf die Worte an. Wir konnten nicht wissen, was jetzt mit ihm passiert, weil er vollgepumpt war mit Schmerzmitteln. Abends kommt eine SMS: Leute, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ich habe seit vielen, vielen Wochen heute Abend keine Schmerzen mehr. Jetzt müsst ihr euch Schmerzmittel nachpumpen. Ich lasse die jetzt weg. Halleluja. Ist doch der Hammer. Hat es was mit uns zu tun? Nee, es hat was mit dem zu tun, der in meinem Hemd drin steckt und der in eurem Hemd drin steckt. Der Heilige Geist. Weil wir innerlich größer sind, wie man uns ansieht. Weil der Heilige Geist in uns ist. Das macht der Geist Gottes. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Neue Identität, Botschafter in Christi Stadt. Neue Aufgaben dadurch, aber auch neue Möglichkeiten und neue Erlebnisse. Und wenn was Spaß macht, dann genau das. An meiner Labortür vor 2 Wochen kommen 2 Damen, eine davon meine Mitarbeiterin, die andere ihre Mutter. Ich habe mitgekriegt, dass die Mutter vor 9 Monaten eine komplizierte OP hatte. Stellt euch mal vor, was es alles gibt. Da haben die Nerven nicht mehr irgendwie mit den Muskeln kommuniziert im Bein. Hat eine komplizierte neurochirurgische OP erlebt. Und seit diesen 9 Monaten, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas besser war, keine Ahnung, ich glaube, das Bein hat jetzt schon wieder reagiert, aber sie hat Schmerzen, jeden Tag Schmerzen gehabt und konnte nur so humpelnd laufen, um das irgendwie zu kompensieren. Sie ist gehumpelt. Und ich sage, hallo Frau Dingskirchner, ich habe mitgekriegt, Sie hatten vor 9 Monaten die OP, wie geht's denn Ihnen heute? Und erzählt sie mir das, wie es ihr jetzt geht. Dann erzähle ich ihr kurzes Evangelium. Geht hinaus in alle Welt, verkündet die frohe Botschaft. Sagt, dass das Reich der Himmel nahe ist. Das habe ich gemacht, in meinen Worten. Und dann sage ich, und jetzt dieser Jesus, der kann Sie heil machen. Darf ich für Sie beten? Sie dachte, das machen ja die meisten, wenn man das einbietet, die denken, ja, der schließt mich jetzt in sein Abendgebet ein. Nee, unter der Labortür, sofort. Ich nehme ihre Hände und sage, ganz einfaches, schlichtes Gebet. Ich weiß nicht mehr was. Ist ja auch egal. Auf das kommt es nicht an. Formeln. Das hat das Teufel. Irgendwelche Rituale. Das haben die Spiritisten. Wir haben den Heiligen Geist. Der braucht das alles nicht. Wir können einfach nur, ganz einfach, seine Präsenz weitergeben. Durch Handauflegung, durch ein Wort, durch einen Satz, was euch kommt. Ist völlig egal. Diese Frau, für die bete ich kurz, sage ich, ist jetzt was anderes geworden? Nee. Das wäre mir nur wahnsinnig peinlich gewesen vor ein paar Wochen. Sage ich, bete ich einfach gerade nochmal. Bete ich nochmal für sie, sage ich, jetzt was anderes. Es prickelt. Sage ich, okay, dann laufen Sie doch mal eine Testrunde kurz im Hof. Dann macht sie das, läuft sie eine Testrunde im Hof und kommt heulend zurück. Das Humpeln weg, die Schmerzen weg, nach 9 Monaten. Kurzes Gebet, hat sich in 2-3 Minuten alles abgespielt. Hat es was mit mir zu tun? Nee. Das hat was mit dem zu tun, der in euch ist, in euch, nämlich der Heilige Geist. Wir müssen nur gehen und das tun, was er macht. Eine Frau, seit 8 Jahren Schmerzen in der Leiste. Sobald sie aufsteht und rumläuft, tut es weh. Ich musste 2-mal beten. Manchmal muss man 2-mal beten, manchmal 3-mal, 4-mal, 5-mal, keine Ahnung, was es liegt. Und sie war schmerzfrei. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem, der in euch ist, der Heilige Geist. Unsere Aufgabe ist, die Menschen mit der Liebe Gottes zu verbinden. Egal, ob es jetzt Heilung ist, ein auferbauendes Wort, oder indem wir ihnen irgendwas tun, was ihnen jetzt weiterhilft, keine Ahnung, die Winterreifen endlich in den Keller tragen, die so lange vor der Tür stehen. Ich habe keine Ahnung, was dran ist, was der Heilige Geist euch an Impulse schenkt. Aber wir müssen die Menschen mit Gottes Liebe in Verbindung bringen, damit sie begreifen, wie Gott wirklich ist. Sie sollen begreifen, wie Gott wirklich ist. Wir sollen das Himmelreich auf die Erde holen, denn da, wo der Heilige Geist ist, ist Licht. Ich will euch zum Abschluss ermutigen, dass ihr einfach ganz gehorsam das tut, was uns aufgetragen ist. Ganz einfach. Das ist ein Aufgabenkatalog, können wir uns anschauen. Und habt im Bewusstsein, dass der Herr alles tut, was er tun will, wenn wir es ihm ermöglichen. Und dann bleibt dran in dieser intimen Beziehung zum Herrn. Diese intime Beziehung ist der Schlüssel. Das Geheimnis liegt im Sein, nicht im Tun. Das Geheimnis liegt im Sein, nicht im Tun. Aus dem Sein kommt das Tun als Schritt 2. Aber zuerst müssen wir begreifen, wer wir sind. Dass der Heilige Geist in uns diese Fähigkeiten hat und nicht wir. Dass unsere Sünden vergeben sind und der Heilige Geist sehr wohl in uns ist. Das müssen wir begreifen. Und dazu will ich euch ermutigen. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen. Und er setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgende Zeichen bestätigte. Amen. Ich lade euch jetzt ein, während der Lobpreiszeit, wenn ihr den Impuls habt, für irgendjemanden zu beten, tut's doch einfach. Macht's doch einfach. Ich lade euch auch ein, wenn ihr Eindruck habt, eigentlich brauche ich Gebet. Da kommt doch nach dem Gottesdienst zu einem Christen, wo er denkt, dem vertraue ich mich an. Der Heilige Geist ist uns. Und der hat alle Möglichkeiten.